Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zum Golf hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Schauen auf The Players Championship, das inoffizielle fünfte Major der Saison. Und wir verkünden gleich mal den Zwischenstand nach dem ersten Tag. Das machen wir zusammen mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
William McGirt führt mit -5 nach dem ersten Tag, schlaggleich mit Mackenzie Hughes. Dahinter JB Holmes mit -4, Alex Noren mit -4, Chess Revy mit -4 und auch John Rahm mit -4. Desiree, also nach dem ersten Tag noch ein sehr enges Leaderboard da vorne an der Spitze. McGirt, der ja schon beim Masters beim ersten Tag große Schlagzeilen gemacht hat, der jetzt auch beim Players wieder gut unterwegs ist, mit einer 67 reingekommen.
Der hat eine richtig gute Runde gespielt, sehr unterschiedlich übrigens, die beiden Erstplatzierten. Ich würde mal sagen, Mackenzie Hughes hat sich da so klamm und heimlich da irgendwie hingespielt und hat ganz einfach 5 Birdies gespielt und keine Bogies, und dann hast du halt eine -5, so kann man das ja machen. William McGirt hat gedacht, nee, ist ja langweilig, ich biete den Leuten mal was, und hat auf den Frontnine, hat da 3 Birdies gespielt, das ist ja nicht so wahnsinnig aufregend. Dann hat er auf der 10 ein Bogey gespielt, hat sich gedacht, na auch blöd, machen wir an der 11 mal einen Eagle, an ein paar 5 eine 3. An der 16 war dann das nächste paar 5, hat er nochmal eine 3 gespielt. Das ist dann mit 2 Eagles mal ganz hübsch. Hat dann an der 18 allerdings einen 3-Putt gehabt und sich dadurch seine alleinige Führung dann letztendlich, dann war zwar Mackenzie Hughes noch gar nicht durch, aber im Nachhinein die alleinige Führung verspielt. Aber mit der -5 ist er gut bedient, und bei ihm ist so der Klassiker. Also das ist, der hat einfach seinen ersten Turniersieg eingefahren. Und seit er diesen Sieg hat und nicht mehr diesem, ja, wir haben das ja schon so oft besprochen, diesem Makel hinterher rennt, noch nicht gewonnen zu haben, ist er sowas von in guter Form. Und das ist ja so ein, das ist ja für mich der legitime Nachfolger von Jason Duffner, so ein bisschen vom Reaktionsverhalten. Also er ist deutlich zurückgenommener als viele andere und macht da einfach so sein Ding und spielt seine Runde, und das endet ganz oft in letzter Zeit in sehr, sehr gutem Golf. Also wir werden sehen.
Ja, werden wir weiter verfolgen, was natürlich William McGirt dann dort macht. JB Holmes hatten wir schon gesagt, Alex Noren, der Schwede, auch von der European Tour, kommt beim The Players dabei mit einem wirklich sehr, sehr guten Tag. John Rahm aus spanischer, europäischer Ryder Cup Sicht, müssen wir den natürlich auch noch erwähnen, der hat eine bogeyfreie Runde gespielt, war nicht so ganz von Problemen befreit bei diesem Turnier. Zum Beispiel jetzt in der ersten Runde hatte er dann einen Schlag im Bunker, kam nicht raus, erst mit dem zweiten, war unheimlich sauer, rettete aber das Paar. Also sie leiden auf hohem Niveau bei ihm. Insgesamt auch das eine sehr, sehr konzentrierte Runde bei ihm.
Ja, und er ist ja wie noch ein paar andere Kollegen da wirklich zum ersten Mal auf dem Platz unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Und dafür ist das richtig klasse. Also auf dem Platz musste erstmal bogeyfrei bleiben. Das haben einige geschafft. Alex Noren übrigens auch, zu seiner Ehrenrettung. Mhm. Also die sind beide, John Rahm und Alex Noren, mit einfach lediglich 4 Birdies, wie kann man das so formulieren, über den Platz. Aber bei John Rahm ist es halt so, dass er natürlich er liebt ja seinen Driver und hat da ja auch schon wirklich unfassbare Sachen mit angestellt. Tatsächlich eben auch so Grüns angedrived, wo uns allen das Blut in den Adern gefriert, und das dann auch noch geschafft. Bei ihm ist halt die Sache so, dass natürlich jeder vor dem Turnier gesagt hat, hey, du musst hier wirklich strategisch spielen, du musst sehr, sehr genau schauen, wo haust du die Dinger hin. Mach mal lieber einen Eisenschlag und noch einen Wedge und nicht alles andriven und so weiter. Und er hat so sinngemäß gesagt, naja, ich habe das schon alles gehört und ich werde mich bemühen, aber es klang schon durch, dass er eigentlich von seiner Spielweise wahrscheinlich nicht so wahnsinnig abrücken wird. Und wenn du mit dieser Spielweise dann eine bogeyfreie Runde spielst, kann sie ja so falsch auch nicht sein in der Anlage. Ich meine, er hat jetzt schon ein bisschen sich da dem Platz angepasst, aber es ist einfach toll, was er da für Schläge raushaut und für Drives allein hat. Und offensichtlich stimmt der Rest auch, sonst wäre er da nicht ohne Bogey durchgekommen. Ich meine, wenn wir von so einem Bunker-Trauma da berichten, wie du es getan hast, wo du dann beim ersten Schlag nicht aus dem Bunker rauskommst, was für ein Pro immer sehr unangenehm ist, und wir trotzdem noch davon sprechen, dass der Paar gespielt hat, das heißt halt, dass er wieder mal eine Eagle-Chance hatte. Und also was heißt eine Eagle-Chance? Dass er auf Eagle im Bunker lag. Und das ist dann wirklich Jammern auf hohem Niveau. Und ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob du da ein Gefühl hast, aber also ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ob er tatsächlich auch so weiter durchkommen wird oder ob ihn nicht vielleicht dann doch irgendwann so ein Tag erwischt, wo es nicht so läuft. Aber er ist auf einem super Weg und es ist wirklich, macht Spaß anzuschauen.
Da wage ich auch gar keine Prognose, aber du hast es gesagt, ohne große Platzkenntnis, weil er ihn eben noch nicht gespielt hatte in einem Wettbewerb, ist das natürlich gar nicht so einfach, durch diesen Platz zu kommen. Wer natürlich keine Vorbereitung braucht, das ist Phil Mickelson. Der hat eine 70 hingelegt und das ohne eine Proberunde, aber gut, der ist ja nun auch schon seit ein paar Jährchen auf der Tour und kennt den Platz wahrscheinlich, der braucht das auch nicht.
Nee, also er hat, gut, das heißt, braucht das nicht, das ist schon eher ungewöhnlich, weil es ist natürlich die normale Turniervorbereitung, aber er hat halt einfach gesagt, also es gibt ja auch Umbauten auf dem Platz, also die 12 haben sie ja nun wirklich modifiziert und alles, aber er meinte, so wahnsinnig unterschiedlich ist der Kurs dann doch wieder nicht und ja, er sagte, also wirklich Zitat, but I've played here 25 years, so it's not like that one round was going to make a big difference. Also auch schön, also der wollte halt einfach ein bisschen Kraft sparen und an seinem Spiel noch ein bisschen arbeiten und quasi lieber ein bisschen zu Hause sich da fit machen, anstatt jetzt da Proberunden zu spielen. Sein gutes Recht, sein Ergebnis gibt ihm tatsächlich auch recht.
Genau, 70 gespielt und damit ein Schlag besser als Bernhard Langer, der geteilter 32. momentan ist und sich diesen Platz unter anderem auch mit Dustin Johnson teilt.
Ja, Bernhard Langer hat eine sehr, sehr gute Runde gespielt, also war schon früh draußen und hat mit dieser -1 sich da wirklich sehr, sehr gut platziert. Ich glaube jetzt nicht, dass er um einen Turniersieg mitspielt. Seine Back-9 werden ihm deutlich lieber sein als seine Front-9. Also er hat auf dem Back-9 angefangen und lag dann eben auf -3, hat 3 Birdies gespielt und hat auf den Front-9, die seine Back-9 waren, dann noch 2 Bogies hinterher schieben müssen auf 5 und 8, leider. Deswegen nur in Anführungszeichen gleich in die -1, aber das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und Bernhard Langer hat halt auch im Interview hinterher gesagt, er hat natürlich ganz andere Probleme als die jungen Hüpfer, also übrigens auch ein Jon Rahm oder so, weil er natürlich nicht mehr die Länge hat, die diese jungen Wilden jetzt haben. Und dadurch muss er natürlich ganz andere Eisen spielen, um zum Beispiel aufs Grün zu kommen. Und er hat dann halt das Problem, dass er die Bälle nicht so gut zum Halten kriegt. Also ist ja ein Unterschied, ob du natürlich einen Pitching Wedge aufs Grün haust und das sehr, sehr genau platzieren kannst oder ob du dann halt ein 9er 8er Eisen irgendwie nimmst oder gar, wenn wir dann in die längeren Eisen kommen. Und das ist halt natürlich dann ein Nachteil für ihn als not long hitter. Aber das macht er offensichtlich halt wett mit dem Rest des Spiels und er hat sich da wirklich gut platziert. Und du hast gesagt, zusammen mit Dustin Johnson, ja, bei dem war halt irgendwie so das Glück so ein bisschen weg. Es ist ja nicht nur Glück, um Gottes Willen, also das ist ja, wäre ja despektierlich, aber du brauchst für Top-Golf und für so einen Lauf, den er ja hatte, brauchst du auch ein Quäntchen Glück, sonst geht es nicht. Und dann gehen halt auch mal Bälle rein, die eben an einem anderen Tag nicht reingehen. Und gestern war der andere Tag. Also er hat tatsächlich selbst so ein bisschen gehadert. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat schon sein erstes Loch, hat er einen Bogey gespielt, hat aber eigentlich schon den Fahnenstock getroffen und also praktisch gut angespielt, Pech gehabt. Und so waren ein paar Sachen dann noch auf seiner Runde, die an so einem Glückstag dann vielleicht ganz toll reingegangen wären oder ein ganz tolles Ergebnis irgendwie hervorgerufen hätten und die jetzt halt mal nicht reingegangen sind. Ich meine, er spielt trotzdem auch Eagle Under 16 und zeigt, was er so kann. Aber es ist auch kein Problem für ihn, in 3 Turniertagen von dieser -1 noch weiter nach vorne zu kommen, um Gottes Willen. Aber es war jetzt nicht so vom Glück überschüttet, die Runde, wie er es zum Teil schon hatte.
Das kann man auch von Adam Scott nicht sagen. Geteilter 18. ist er, den haben wir eben noch überschlagen. Eine 70 hat er gespielt, klingt erstmal gar nicht so schlecht, aber wie es zu Ende ging, war aus seiner Sicht natürlich schlecht. Double Bogey an der 17 und Double Bogey an der 18. Und die haben ihm dann natürlich das, was er vorher sich aufgebaut hatte, der lag zum Teil schon mit -6 unter, natürlich dann wieder verhagelt und dann war er eben bei -2 am Ende. So kann es manchmal gehen. Jordan Spieth auch nicht ganz zufrieden, eine 73 geschlagen, hat vor allen Dingen für sein Double Bogey an der 6, das war sein 10. Loch des Tages, einen schlecht gehakten Bunker verantwortlich gemacht. Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht woanders hätte ansetzen müssen als an dem schlecht gehakten Bunker, ob man nicht mal bei sich selbst gucken sollte. Das sollte Rory McIlroy vielleicht auch, die Serie.
Ich bin noch kurz verstört, weil ich gerade rechne, wie die Nummer 6 das 10. Loch des Tages gewesen sein soll.
Nee, du, ich habe mich verrechnet. Auf seinem 10. Loch,
Hat mir jetzt gerade so fasziniert, dass ich dachte, Mensch, irgendwo habe ich einen Denkfehler. Entschuldige. Nee,
das war, da habe ich mich vertan. Sein 10. Loch des Tages, einigen wir uns darauf.
Ja, du, Entschuldigung, weiß nur, ich war so fasziniert. Ja, McIlroy, der kam ja noch relativ gut zurück dann, indem er 2 sehr späte Birdies gemacht hat, auf der 16 und auf der 18. Ansonsten wäre das Ergebnis jetzt nicht ganz so richtig groovy gewesen und es ist es auch immer noch nicht. Er hat jetzt 73 gespielt, eine plus 1 und damit kann er erstmal leben, also das ist noch zu retten auf den restlichen 3 Tagen. Aber was ich mich halt immer frage, ist, wie weit manche Spieler da mitdenken, weil er hatte ja im Februar eben eine Rippenverletzung und hat dann natürlich sich da erholen müssen, hat das irgendwie wieder dann das Training aufgenommen, alles irgendwie prima. Und hat wohl in der Vorbereitung auf diese Woche, es war ja natürlich Hochzeit und Flitterwochen, hat er erst natürlich 3 Wochen nichts gemacht, durch die Hochzeit bedingt, das sei ihm ja gegönnt. Und dann hat er jetzt wirklich selbst gesagt, ja, er hat sich praktisch da wieder im Rücken so ein bisschen was, also so ein bisschen steif wieder geworden. Und so quasi, weil er 3 Wochen lang nichts gemacht hat und dann halt 4-5 Stunden Bälle geschlagen hat auf der Range am Tag. Wo ich mir auch immer denke, keine Ahnung, ich meine, ich bin jetzt echt kein Golf-Professional, aber ich würde halt nach so einer 3-wöchigen Pause und wenn ich schon leicht angekratzt war davor durch eine Verletzung, würde ich halt so einen Tick langsamer vielleicht anfangen, dass du nicht sofort wieder den Körper überforderst. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob nur ich so denke, aber also das wäre jetzt aus meiner Sicht vermeidbar gewesen, oder was meinst du, Malte?
Das wäre definitiv vermeidbar gewesen, mit etwas leichterem Einsteigen, mit etwas mehr warm machen vielleicht, auch da kann man schon einiges sowas verhindern, denn eigentlich ist er ja austrainiert, eigentlich sollte er ja jetzt nicht sofort Probleme kriegen, nur weil er mal 3 Wochen ausgesetzt hat, aber wenn man natürlich sofort überpowert, und er hat ja auch in der Offseason ein bisschen überpowert und sich da auch überhaupt diese Blessur erst reingeholt, da sollte er vielleicht in seiner Trainingsdosierung mal so ein bisschen arbeiten.
Genau, aber der Grund für sein Bälleschlagen ist jetzt ja endlich mal vorbei, also für das völlig übermäßige Bälleschlagen, das nämlich stimmt. Die Schlägertesterei, die kann er jetzt ad acta legen.
Das haben wir ja gestern berichtet, da hat er ja einen neuen Ausrüster gefunden. Wir müssen noch über den Schlag des Tages sprechen. Sergio Garcia, genau wie Rory McIlroy, mit einer 73 ins Clubhaus gekommen, aber das hätte durchaus schlechter ausgehen können für ihn, wenn er nicht die 17, dieses legendäre Inselgrün, mit einem Ass absolviert hätte, der Masters-Sieger, standesgemäß.
Ja, kann man mal so machen. Also es gibt nicht so viele Asse auf der 17 in der Turniergeschichte. Ich glaube, er war die Nummer 8 überhaupt, wenn Nummer 6 oder Nummer 8. Und er hat wirklich, also du siehst ja bei den Spielern, das finde ich das Faszinierende am Golf gucken kann ja auch mal langweilig sein in so diesen ersten Runden, das müssen wir mal ganz ehrlich sein. Und manchmal guckt man sich das auch nicht 5 Stunden lang am Stück dann an. Aber es ist schon unglaublich faszinierend, gerade wenn man selber auch spielt, zu beobachten, wie die Pose ist, also, und wie die Spieler sofort wissen, natürlich, nachdem sie den Ball letztendlich in die Luft befördert haben, ob das was ist oder eben nicht. Und Garcia hat so ein bisschen stirnrunzelnd dem Ball hinterher geguckt, aber mit so einem Ausdruck so, ja, der ist nicht schlecht, nicht schlecht. Und er hatte da offensichtlich seine Einschätzung ganz gut im Griff, weil der Ball ist wirklich dann vor der Fahne aufgekommen, auf die Fahne zugelaufen, noch einen ganz kleinen Tick übers Loch raus und dann mit Backspin ins Loch. Also Bilderbuch, es geht wirklich nicht besser. Und dann haben natürlich alle sich wahnsinnig gefreut und sind ausgeflippt. Und das ist halt dann natürlich der Schlag des Tages, was denn sonst? Und insofern hat es die Runde von ihm tatsächlich gerettet. Weil mit einer plus 3 ist es dann schon eine ziemliche Hypothek, da noch überhaupt den Cut zu schaffen. Also der war da wirklich in Gefahr.
Und diese plus 3, die hat zum Beispiel Alex Shaker gespielt. Der muss sich noch ein bisschen strecken dann am Freitag, also heute, um den Cut noch zu schaffen. Martin Keimer ein bisschen besser unterwegs. Der liegt bei Even Par nach den ersten 18 Löchern geteilter. 51. Platz für ihn nach einer sehr bunten Front 9. Da hat ihn die Back 9 dann am Ende gerettet. 3-mal Birdie gespielt vorher. Da war eigentlich alles dabei. 2 Birdies, 3 Bogies, 1 Double Bogey. Also Martin, heute bei der Front 9 ein bisschen genauer hingucken vielleicht noch und dann geht das schon mit dem Cut sowieso klar und Alex Shaker muss sich noch, wie gesagt, ein bisschen strecken. Wir werden drüber berichten am Montag hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, unserem Golfmagazin. Da gibt's dann die ausführliche Analyse des Players Championships und wir müssen ganz schnell auch noch auf die European Tour schauen. Da wird nämlich in Portugal momentan gespielt. Open de Portugal at Morgado Golf Resort, Desiree, und da führt ein Engländer, Matt Wallace, aber dahinter, da haben sich einige Deutsche sehr, sehr gut eingereiht.
Ja, allen voran natürlich Sebastian Heisele mit einer -9, also auf Platz 2, ungeteilt. Und danach ist dann nämlich auch so eine kleine Lücke schon. Also die Drittplatzierten haben dann schon mal eine -6, sind also 3 Schläge hinterher. Auf dem geteilten 6. Platz dann Christian Bräunig, ein Spieler, der mir jetzt gar nicht so bekannt ist, muss ich sagen. Den hätte ich noch recherchieren müssen, hatte ich keine Zeit mehr, mit -5. Und dann haben wir aber noch ziemlich viele andere dabei. Mo Lambert hat schon getwittert, natürlich auch von vor Ort. Der ist auch da, hat eine -2 gespielt, damit wird er auch zufrieden sein. Und dann, jetzt muss ich scrollen, haben wir noch bei Even Par Dominik Vos und Florian Fritsch, aber die sind noch mitten auf der Runde, weil es ist unterbrochen worden wegen Gewittergefahr oder irgend sowas. Mhm. Das heißt, das Ergebnis ist jetzt mal noch nicht irgendwie aussagekräftig, das kann sich noch nach oben und unten bewegen. Aber insgesamt sind die deutschen Spieler da wirklich richtig gut dabei und also speziell die -9 von Sebastian Heisele zeigt, dass er da also sich offensichtlich sehr wohl fühlt auf dem Platz.
Mhm. Für Christian Bräunig vielleicht noch kurz ein paar Eckdaten. 2016 Profi geworden, derzeit auf der Challenge Tour unterwegs. 24 ist er, startet für den Golfclub Main-Taunus, kommt aus Mainz, ja, gibt als Hobbys Fußball und Tennis an und Golf kann er offensichtlich auch ganz gut spielen, sonst wäre er natürlich nicht Profi geworden. Momentan 33. im Challenge Tour Ranking. Mal gucken, ob er sich dann bei diesem Turnier noch ein bisschen nach vorne arbeiten kann. Auch das werden wir natürlich dann auflösen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de am Montag. Und das Ganze gibt es nicht nur in unserem laufenden Programm, sondern auch als Podcast zum Download auf der Webseite und bei iTunes. Aber wie alles, was wir bei meinsportradio.de machen, könnt ihr es natürlich dann eben auch downloaden an den entsprechenden Stellen. Und wenn ihr das macht, lasst uns doch einen kleinen Kommentar da. Bewertet unsere Sendung, bewertet unsere Podcasts, nicht nur die Sportshow, sondern alles gerne, was ihr bei uns hört. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.